Ja, wir hatten gesehen, dass es bei dem Erbe, das uns Adam und Eva hinterlassen hatten, nicht einfach so möglich ist, das Erbe auszuschlagen. Denn wir kommen als Babys in einem Zustand, in eine Situation hinein in diese Welt, die wir uns vielleicht so nicht ausgesucht hätten, wenn wir es anders gekonnt hätten. Also wir sind leider nicht in einen Garten Eden hineingeboren, wir sind nicht wie die geschaffenen Menschen damals. Und ich habe beim letzten Mal auch schon diese Folie gezeigt, das war der ursprüngliche Zustand, ne? Adam und Eva in der Nähe Gottes lebend, alle ihre Bedürfnisse waren gestillt. Sie hatten Gott von Angesicht zu Angesicht gesehen, sie hatten Bedeutung, sie hatten Geborgenheit, Zugehörigkeit, sie wussten, was ihre Aufgabe ist. Und ich hatte dieses Bild gezeigt, auch diese Kreisdarstellung, außen der Körper, dann innen als nächste Ebene, Verstand, Gefühle, Wille, nächster Kreis, und ganz innen eben der lebendige Geist. Das ist eine mögliche Darstellung, die so ein bisschen verdeutlicht, wie wir Menschen aufgebaut sind. Und ja, wir sind aber ja Nachkommen Adam und Evas. Wir hatten es das letzte Mal gehört auch. Es ist eben leider nicht bei dieser Gemeinschaft mit Gott geblieben. Und Adam und Eva sind vertrieben worden aus dem Garten Eden und quasi wir als deren Nachkommen mit ihnen. Und als Babys sind wir nun, wenn wir jetzt auf die Welt kommen, als Neugeborene, sind wir quasi so konzipiert von Geburt an, dass wir darauf angelegt sind, ein Leben ohne Gott zu führen. Und wir sind darauf angelegt, unser Glück außerhalb von Gott zu suchen erstmal. Und da wir keine lebendige Beziehung zu Gott haben, wenn wir in die Welt kommen, ja, haben wir keine andere Chance, als uns eben andere Verhaltensmuster, andere Möglichkeiten, andere Strategien zu überlegen, um in dieser Welt zurechtzukommen. In der Welt habt ihr Angst, dem müssen wir uns irgendwo stellen, wir müssen unseren Platz finden in dieser Welt. Und doch hat uns Gott eine Ewigkeitssehnsucht ins Herz gegeben, das ist das Gute natürlich. Also für unseren Erfolg, für unsere Anerkennung, für das Gesehenwerden von anderen Menschen, für das Stillen der Bedürfnisse, die jetzt ja nicht mehr von Gott gestillt werden oder erstmal nicht von Gott, tun die Menschen die komischsten Dinge. Und ja, man braucht nur ins Internet gucken. Also es ist ja erstaunlich, was Menschen da so tun. Also Jonathan hat erzählt, jetzt hat in Darmstadt so einen Laden aufgemacht, die die schärfsten Chips verkaufen. Die meisten bringen dann alles wieder hoch. Also es wird immer verrückter, was man da sieht, was sich die Menschen ausdenken, nur um irgendwo Beachtung zu erfahren und einfach gesehen zu werden, Anerkennung zu bekommen. Ja, und so ist eben der Mensch, wie er auf die Welt kommt, die Bibel nennt ihn natürlichen Menschen, so ist der Mensch in einem Kampf letztendlich. Und er kämpft mit sich, aber nicht nur mit sich, sondern auch mit seinen Mitmenschen. Er ist also auch davon konfrontiert, dass er nicht nur in eine Gottesferne, in eine schwierige Situation hineingeboren wird, sondern auch die Mitmenschen um ihn herum sind ja auch nicht anders letztendlich, und machen das Leben schwer, denn sie wollen ja auch Geld, um Macht, um Anerkennung, um gesehen werden kämpfen. Jeder will im Vordergrund sein und auf der Erfolgsseite stehen, seinen Platz im Leben erkämpfen und behaupten. Und wir sind auch konfrontiert natürlich mit einer Erde, die uns nicht immer freundlich gesinnt ist. Es gibt Erdbeben, es gibt Unwetter, es gibt Trockenheit. Und wir sind konfrontiert mit Krankheit, die uns auch das Leben schwer machen kann. Aber, und das ist die gute Nachricht eben, in dieser Verlorenheit des Menschen hat Gott einen Ausweg geschenkt. Wir können etwas ganz Wesentliches an dieser Lage ändern, an dieser misslichen Lage, und Gott bietet jedem Menschen in Jesus Christus einen persönlichen Ausweg aus dieser Misere an. Zumindest das Schlimmste, was wir von Adam und Eva geerbt bekommen haben, zu überwinden, nämlich die Trennung von Gott. Und letztes Mal hatte ich eben darüber gesprochen, die Wiedergeburt ist der entscheidende Schritt von einer Beziehung ohne Gott, von einer Situation ohne Gott, in eine Situation mit Gott, in eine Beziehung mit Gott. Und ja, die Wiedergeburt, also der Glaube an Jesus Christus, sein stellvertretender Tod am Kreuz, der hat uns den Weg zu Gott zurück ermöglicht. Ja, ihr könnt es euch gerne auch nochmal anhören vom letzten Mal. Und die Wiedergeburt ist das Entscheidende. Der wiedergeborene Mensch bekommt einen lebendigen Geist, also den Geist Gottes in sich hinein. Und wir hatten da auch unterschieden zwischen dem natürlichen Leben, dem Bios-Leben und dem geistlichen Leben, letztendlich dem Zoe-Leben, das ewig weiterdauert. Der Körper verfällt immer noch, aber dieses ewige Leben mit Gott, das geht weiter. Wir sind geistlich lebendig. Gottes Geist zieht in unser Herz ein und ja, wir sind in dem Augenblick, ja, wie es in der Bibel heißt, notiert quasi, unser Name ist notiert im Buch des Lebens. Es hat ein Herrschaftswechsel stattgefunden, ne, von der Zugehörigkeit, ja, zu denen, die in der Gottesferne leben, zur Zugehörigkeit zu Gott. Ne, unser Bürgerrecht ist jetzt im Himmel, wir sind Miterben Christi, wie es in der Bibel heißt. Wir haben eine neue Stellung, eine neue Identität. Und in 2. Korinther 5, Vers 17, das hat man auch gelesen das letzte Mal noch, da heißt es: Daher, wenn jemand in Christus ist, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und ich hatte erzählt von meinem Bekehrungserlebnis. Das war ein Wechsel von einem tiefen Gefühl der Verlorenheit hin zu einem Bewusstsein, dass ich jetzt gerettet bin, zu einer Zuversicht, dass das Dunkel in meinem Herzen, diese Gottesferne, das alles, was mich belastet und beschäftigt hat, dass das einem tiefen Gefühl der Annahme und der Geborgenheit gewichen ist. Und das geschieht dadurch, dass Gottes Geist eben in unser Herz einzieht, in mein Herz damals eingezogen ist. Und es gibt ja auch noch viel krassere, bei mir war es, das haben wir jetzt nicht, dieses riesen krasse Erlebnis war eher so ein bisschen ein Prozess. Das erlebt jeder anders, diesen Schritt auf Jesus zu, dieser Wechsel von der Verlorenheit in die Annahme, in das Gerettetsein. Manche haben da ganz krasse Geschichten zu erzählen, dass sie frei wurden von Süchten, von Drogen, von Ängsten, von satanischen Bindungen. All das schenkt Gott mit der Bekehrung, kann Gott schenken und schenkt es auch immer wieder. Je nachdem, wo jeder steht, Gott tut außergewöhnliche Dinge an so einem Anfangspunkt, an so einem Startpunkt mit ihm. Aber man muss auch klar sagen, die Bekehrung ist erst der Anfang. Es ist ein Anfangspunkt. Was für ein Anfang, ein toller Anfang, ein wichtiger Anfang. Das Allerwichtigste im Leben ist eben, diese Beziehung, diese lebendige Beziehung mit Gott einzugehen. Aber es ist ein Startpunkt für ein Leben als Christ. Und wo ein Anfang ist, ist auch eine Strecke. Paulus schreibt von einem Wettlauf, von einem Marathonlauf. Und dafür hat uns Gott eben dann den Rest des Lebens gegeben als Christen. Und ja, es ist leider kein Spaziergang, muss man auch sagen. Der Marathonlauf ist ja auch jetzt kein Spaziergang gewesen, sondern auch heute, wenn man den Lauf im Fernsehen anguckt, bei den Leichtathleten, die müssen echt kämpfen, möglichst schnell zu sein, möglichst trainiert zu sein, um diesen Marathonlauf erfolgreich überhaupt abzuschließen oder gar zu gewinnen. Also wir können festhalten, die Wiedergeburt hat uns nicht komplett in einen Stand zurückgebracht, den Adam und Eva hatten, in diesen ursprünglichen Schöpfungszustand, sondern das ist nur irgendwo so ein Stück teilweise geschehen. Also es gibt etwas, so ein negatives Erbe an uns, was uns geblieben ist. Also unser Körper ist sterblich, dieses Bios-Leben, das endet. Wir sind nicht wieder im Garten Eden, ist auch klar. Wir sind weiterhin eben in einer Welt, die geprägt ist eben von Krankheit, von Tod, von Leid. Und wir sind auch nicht den Machenschaften des Teufels entzogen. Ganz im Gegenteil, er hat die Macht und die Möglichkeit, auch uns zum Beispiel auf der Gedankenebene anzugreifen, also in unser Denken was abzuladen, abzulegen, womit wir uns erstmal beschäftigen müssen, womit wir umgehen müssen. Wir hatten es gesehen, so am Beispiel der Eva das letzte Mal, sollte Gott gesagt haben, das ist so eine typische Masche, wie der Teufel kommen kann, ne? Zweifel an der Güte Gottes zu säen und etwas uns vor Augen zu stellen, wo wir dann plötzlich denken, Mensch, eigentlich ist es doch besser, ohne Gott das und das Ziel zu erreichen. Ne? Reichtum oder was auch immer man alles für Ziele haben kann. Aber es ist letztendlich so, das sind Gedanken, die uns der Teufel eingeben kann. Und es ist noch etwas da. Wir haben in unserem Leib, wie es die Bibel sagt, haben wir Begierden, die auch angesprochen werden können. Das, was Eva damals gesehen hatte und verspürt hatte, das war so die Lust der Augen, ne? Hieß es. Ne? Dieser Apfel, der war schön anzugucken, begehrenswert, wie wir es gelesen hatten. Diese körperliche Lüste, bei ihr war es dieses Schmecken, dieses, ja, was auch immer bei ihr da auch abgelaufen ist. Ne? Etwas, was ihr erschien als wichtiger, als begehrenswerter, als was eigentlich Gott eben für Adam und Eva vorgesehen hatte. Und so ist es dann auch so, dass wir dann auch wir eben mit ähnlichen Dingen konfrontiert werden. Und da hat jeder natürlich auch andere Angriffspunkte. Das hängt jetzt wiederum davon ab, wie wir gestrickt sind, wo unsere Schwachstellen sozusagen sind, auf was wir wiederum ansprechen. Und wir finden uns sozusagen auf einem Kampfplatz wieder. Das ist, ja, hier in der Gemeinde mag es ja ganz kuschelig sein, aber das ist der Alltag, in dem wir uns befinden. Meistens außerhalb dieses Gebäudes, wenn wir eben merken, es läuft nicht alles immer rund. Und wir haben gute Zeiten mit Gott. Gott lebt ja in uns, gerade wenn wir ihn suchen, in der Stille, in der Natur, wenn wir engen Kontakt mit ihm pflegen. Gibt es gute, wertvolle Zeiten, wo wir aufgebaut werden innerlich. Aber es gibt auch weniger gute Zeiten, wenn wir eben nicht aktiv an ihm dranbleiben. Dann schleicht sich so diese Beziehung zu ihm so ein bisschen aus. Gott und die Beziehung zu unserem Vater im Himmel verliert so ein bisschen an Einfluss, wenn wir da nicht dranbleiben, aktiv dranbleiben. Und so denke ich, hat jeder von uns schon so die Erfahrung gemacht, ja, dass nicht immer alles rund läuft, dass es auch Versagen gibt in unserem Leben. Ist jemand bei mir? Versagen? Kennt noch jemand dieses Versagen, dieses, ja, auch mal ungehorsam zu sein? Auch in Familien, dass es problematische Situationen gibt, Beziehungen, Beziehungsprobleme, was auch immer. Unser Leben ist leider sehr bunt und sehr angegriffen. Und oft sind wir einfach auch enttäuscht, dass unsere Beziehung zu unserem himmlischen Vater dadurch auch gestört wird, zumindest von unserer Seite aus. Und wir finden uns in einer Situation wieder, die auch Paulus an sich erlebt hatte. Und zwar, da gibt es diese zwei Kapitel im Römerbrief, Kapitel 7 und Kapitel 8. Und er schreibt also da in Kapitel 7, denn ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Denn das Gute, das ich will, übe ich nicht aus, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Ich elender Mensch, wer wird mich erretten von diesem Leib des Todes? Also Paulus hat offensichtlich auch erlebt und an sich feststellen müssen, dass da etwas ist in ihm, was nicht das Gute will, also den Willen Gottes tun. Paulus war ja ein Pharisäer, bevor er sich zu Jesus bekehrt hatte. Und er war gelehrt in den Vorschriften des Judentums damals. Er kann das mit Sicherheit alles sehr gut und hat da auch bestimmt nach außen ein sehr gutes Leben geführt. Und trotzdem hat er in sich festgestellt, es ist etwas, das das Böse will, das das Böse tun möchte in ihm. Und er beschreibt sich als elender Mensch. Und ja, ich weiß nicht, wo ihr steht in eurem Leben. Und mir ist gekommen dieses Bild. Wir haben ja zwei Teenager im Haus. Sie sind beide, haben sich für Jesus entschieden. Aber es ist trotzdem auch so, da ist etwas. Ja, der eine hat mal gesagt, er weiß nicht, warum er manchmal lügen muss. Also, was ist da in ihm? Und Oder es gibt Situationen dann, ne, wir sagten, man macht dies und das oder du bist da und da, schalt den Fernseher aus und so weiter. Ne, und dann kommt so die Rückfrage, ja, was ist, wenn ich es nicht mache? Ne? Ne, so ist es abwägen, ne, was lohnt sich's? Genau, lohnt sich's, ne? Was ist das schlimmere Übel? Ne? Ich weiß nicht, wo ihr steht, aber ich entdecke auch immer wieder in meiner Beziehung dann so, ne, dass da manchmal so Dinge, so Gedanken da reinkommen, die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber Gott sei Dank, ich bin wahrscheinlich, hoffentlich, fragt meine Frau so ein bisschen weiter schon, aber es sind diese zwei Naturen in uns, diese zwei Kräfte. Wir bewegen uns quasi in so einem Kraftfeld. Auf der einen Seite ist Jesus durch seinen Geist in uns. Und wir können leben, also es gibt verschiedene Beschreibungen dazu in der Bibel, bestimmte Ausdrucksweisen, die das beschreiben, also im Geist leben oder nach der neuen Natur leben, nach der göttlichen Natur leben, das ist die eine Seite. Oder wir haben eben auf der anderen Seite auch, was die Bibel mit ja, den Leib des Todes beschreibt, ne? Oder diese fleischliche Natur, diese alte Natur, ne? Das sind diese zwei Gegenpole und ja, es ist jedenfalls so, dass wir uns dann als Christen ja oft abmühen, ein möglichst gutes Leben zu führen, also diesen, was man so tut als Christ, wie man sich so benimmt als Christ, möglichst gut zu sein, uns an die Normen zu halten, auch über die Gemeinde hinaus. Und trotzdem stellen wir fest, dass es so eine Neigung gibt dann in uns, ja, der Sünde nicht im Endeffekt komplett zu widerstehen. Und es gibt immer so ein Spannungsfeld da, es gibt so Lieblingssünden vielleicht, ne? Wo wir das wissen, es ist nicht okay und auch bekennen vor Gott und Gott gegenüber Besserung versprechen, aber es trotzdem nicht schaffen, drüber hinwegzukommen. Und ja, man hat sich vielleicht dann irgendwo arrangiert, dass wir eben erlöste Sünder sind. Es gibt die Schuldgefühle, die sind auch ein Beweis dafür, dass ja Gottes Geist doch schon da ist in unserem Herzen, wir wiedergeboren sind. Die neue Natur hat angefangen, die wirkt sich auch aus in uns. Aber es gibt trotzdem eben das Ergebnis, dass wir ein mittelmäßiges Leben als Christ vielleicht führen, was uns gar nicht so unterscheidet von dem Leben der Mitchristen, der Nichtchristen um uns herum. Und ja, man kann vielleicht dann wirklich dahin kommen und sagen, ich bin eben Sünder, Hauptsache ich habe so mein Ticket in die Ewigkeit gelöst, so bin ich eben. Und mein Wunsch, mein Anliegen heute ist, dass wir uns damit eben nicht zufrieden geben. Denn ich denke, wenn wir so uns mit zufrieden geben, dann sind wir in der Situation, dass wir den Auftrag Gottes zur Veränderung, zur Heiligung, dass wir den aus den Augen verloren haben. Wenn wir so sind, dann haben wir unsere wahre Identität, unsere wahre Bestimmung nicht wirklich verstanden. Wir haben nicht verstanden, was es wirklich bedeutet, in Jesus Christus zu sein, die Kraft des Heiligen Geistes in uns zu haben. Und was es auch bedeutet, das ist auch ganz wichtig, was es heißt, ein Leben als echter Nachfolger Christi zu leben. Was es bedeutet, was es für Möglichkeiten in sich birgt. Ja, welche Auswege gibt es aus diesem Dilemma, aus dieser Situation? Wir wollen uns dazu eben die zwei Naturen nochmal etwas genauer anschauen. Und ich habe ja dieses Beispiel auch mit diesem Tennis, habe ich ja uns vorhin auch schon ein bisschen illustriert. Und zwar eben an diesem Tennisbeispiel sieht man eben, dass es eben so Verhaltensmuster gibt in uns, die so tief eingeprägt sind, die es ewig schwer ist, diese Verhaltensmuster loszukriegen. Ich habe da im Tennis habe ich da Jahre gebraucht, bis ich da wirklich auch in der Turniersituation, bis ich das geschafft habe, da so zu schlagen und so Druck zu machen, dass ich da wirklich auch das umsetzen konnte. Ja, nochmal zum Verständnis. Wir haben eben auf der einen Seite, wenn wir uns diese Situation dieser zwei Naturen angucken, wir haben auf der einen Seite eben die neue Natur in uns, den lebendigen Geist, der uns leitet, der uns prägt, der uns auch ins Gewissen redet, uns überführt. Das ist dieser Anteil an der göttlichen Natur. Der Geist in uns erklärt uns Gottes Wort. Er ist in uns heraus ein Antrieb, ein gottgefälliges Leben auch führen zu wollen. Und er ist, um in diesem Tennisbild zu bleiben, er ist der neue Trainer, der uns voranbringen möchte, der uns trainieren möchte. Aber es gibt eben auch, und es tut sich nichts. Doch, okay, das habe ich, sorry, dann habe ich es, dann ist es nicht aktiv geworden hier. So, aber es gibt eben auch die alte Natur, die alten Gewohnheiten, diese alten Handlungsmuster, die uns ja zum Gutteil auch erhalten bleiben, wenn wir uns zu Jesus Christus bekehren. Ich bin dann zwar kein ungläubiger Mensch mehr, aber ich habe etwas in mir, das nach diesen alten Gewohnheiten, nach diesem Muster des Fleisches und so leben möchte. Und mein früheres Ich, mein gesamtes Handeln, all meine Gefühle, all meine erlernten Denk- und Handlungsmuster, all meine Erfahrungen, alle meine Erinnerungen und Gewohnheiten, bevor ich Christ wurde, die nehme ich mit, die bringe ich mit hinein in das neue Leben. Und um es auch klar zu sagen, viele Prägungen sind natürlich auch gut, die wir mitgebracht haben. Also viele Gaben und viele Anlagen in uns. Also ich will da nicht das nur jetzt negativ darstellen. Ganz im Gegenteil, wir haben auch viel Gutes mitgebracht, viele Talente und viele Prägungen, die wertvoll sind auch. Gerade dieses Urvertrauen, also im Idealfall, wenn wir in einer Familie groß geworden sind, wo wir geliebt wurden von den Eltern, wo wir Fürsorge und Liebe erfahren haben. Das hat ganz viel Urvertrauen und Bestätigung und Annahme in uns hineingelegt durch die Eltern. Das ist ganz viel positive Prägung. Aber es gibt eben auch Prägungen und Pfade und Handlungsmuster, die jetzt nicht dem entsprechen, wie wir als Christen leben sollen. Ich hatte zum Beispiel ich habe immer noch mit so einem Verhaltensmuster zu tun, dass ich sehr gerne und sehr leicht zur Kritik neige. Ne? Also ich habe, so, denke ich, ein sehr analytisches Denken auch, und es ist bei mir bricht es sehr schnell durch, dann auch mit Kritik um die Ecke zu kommen und dieses Loben dann nicht so den Platz zu geben. Ne? Man sollte ja 5-mal mehr loben, als was man einmal Kritik äußert, ne, diese entsprechende Gewichtung zu geben. Also da bin ich, danke Tabea, dass du mich da auch mit immer wieder auch erinnerst dran. Da bin ich auch in der Schule dran, da noch dran zu arbeiten. Aber das ist so eine typische Prägung von mir selbst oder auch aus meiner Familie heraus. In meiner Familie muss man sich Lob und Anerkennung muss man sich wirklich hart erarbeiten. Also das war wirklich, ne, und das sind halt so Dinge, die bringen wir mit, ne. Und obwohl wir eben jetzt einen neuen Trainer in uns haben, fallen wir doch immer wieder in diese vorprogrammierten Muster zurück. Und ein Beispiel noch möchte ich uns geben. Ich denke, dass niemand unter uns sich gänzlich diesen falschen Versprechungen der Wohlstandsgesellschaft entziehen kann. Also ich ja auch nicht komplett. Ne? Das ist ja doch schön, das ein oder andere zu haben und was uns das Leben angenehm macht. Aber es ist schon auch etwas, wo uns der Teufel einflüstern möchte, was wir das noch brauchen und jenes noch und, ne, und dass wir darin unser Glück suchen. Und ich stelle fest, je älter ich werde, desto mehr merke ich, wie schal das eigentlich ist, ne, wenn man sich dann doch mal das eine oder andere hat leisten können, wie wenig das eigentlich auf Dauer befriedigt im inneren Menschen. Ne, das, als Junger kann man sich das nicht vorstellen, da denkt man, ich muss das und das und das haben. Als Älterer, wenn man dann so ein paar Jahre weiter ist, sieht man eigentlich, dass dieser Wohlstand, dieser Materialismus, dass der uns nicht wirklich viel zu bieten hat. Na, im Vergleich eben, was eben uns Beziehungen bieten können, ne, mit Menschen in der Familie. Das ist so viel mehr und so viel wichtiger und so viel wertvoller. Und ich habe es in meinem Leben erst dann wirklich auch so erkennen können, wo ich dann in der Familiensituation war, wo eben Dinge zerbrochen sind, wo ich in einem Zerbruch war. Da habe ich dann gesehen und gemerkt, was da alles eben erst fehlt. Da kann man noch so viel, ein schönes Auto haben und ne, alles. Wenn es da nicht klappt in der Familie, ist das Leben ist da ziemlich am Boden. Ne? So, und ja, um eben in diesem Bild noch mal ein bisschen weiterzumachen. Also es gibt eben die neue Natur in uns, hat man angeguckt, die alte Natur und das Denken. Das ist so ja die mittlere Schicht, wenn man dieses Kreismodell eben sich da anguckt. Das Denken wird eben von beiden Seiten her beeinflusst. Ne? Das ist jetzt die Frage, da komme ich dann gleich nochmal drauf, ne? Mit was beschäftigen wir uns? Von was lassen wir unser Denken prägen? Aber es ist auf jeden Fall auch so, ich hatte es ja vorhin schon gesagt, dass auch der Teufel auf unser Denken Einfluss nehmen kann. Und wir sind eben als Christen nicht hilflos ausgeliefert. Und das Urteil der Bibel darüber ist eben auch ganz klar, ja, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, heißt es in Römer 8, Vers 13, so werdet ihr sterben. Wenn ihr aber durch den Geist die Praktiken des Leibes tötet, so werdet ihr leben. Und der Geist in uns bietet uns eben Strategien, Anleitungen, Empfehlungen für unser Leben und tötet die alten Praktiken und Handlungsmuster. Und entscheidend ist dabei eben unser Wille. Ne, alles, unser Denken nimmt Einfluss, ne, die Begierden von Seiten des Körpers, und aber auch Gottes Geist nimmt Einfluss auf unseren Willen. Und dort, ne, finden wir uns wieder. Da ist unsere Möglichkeit, unser Handlungsspielraum. Ne, da treffen diese Gegenpole aufeinander. Ne, und unser Denken, ne, verarbeitet das Ganze, sortiert es irgendwo ein und am Ende ist es unser Wille letztendlich. Der entscheidet, wem wir folgen, welcher Seite, links oder rechts. Von was lassen wir uns beeinflussen hier? Und Paulus gibt uns da auf Basis seiner eigenen Erfahrungen den Rat, die Sünde eben nicht herrschen zu lassen, also nicht Sklave der Sünde zu sein. Und ich bin dafür verantwortlich, wer oder was mich beherrscht. In Römer 6, Vers 12 steht, so herrsche nun nicht die Sünde in eurem sterblichen Leib, dass er seinen Begierden gehorche. Ja, wir finden uns also in diesem Spannungsfeld wieder und es gibt eben jetzt so zwei ja, Richtungen, denen wir zuneigen können. Ne, da will ich jetzt mal so ein bisschen auch noch auf die Bibel zurückkommen. Und zwar die Bibel beschreibt dieses eine eben als fleischlicher Christ. Ich will es mal gleich einblenden hier. Das ist eben, wenn wir verstärkt oder überwiegend nach den Handlungsmustern der alten Natur leben. Ne, entweder man neigt jetzt mehr dieser einen Seite zu, dem fleischlichen Christ, und die Früchte daraus, ne, die sehen wir eben an der Stelle in Galater 5. Die sind klar, die Früchte, ne, das sind negative Früchte, negative Ausdrucksweisen, Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaften, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Die ganze Liste. Ne, das ist eben das, was eben das Leben eines Christen hervorbringt, der überwiegend in diesen alten Handlungsmustern gefangen ist. Ne? Gefühle sind dadurch natürlich ja, oft im Chaos. Ne? Unser Wille ist hin und her geworfen. Der Verstand ist verwirrt, wem soll ich jetzt eigentlich folgen? Ne, das ist die eine Möglichkeit, also mehr auf dieser Seite zu sein, sich zu legen. Und die andere Möglichkeit ist eben, eher dem Leben nach dem Geist zu folgen, also der geistliche Christ zu sein. Ne, der Geist ist weiterhin, also ist lebendig, aber er ist geprägt von einer intensiven Beziehung zu Gott und unsere Gefühle sind in Frieden, sind ausgeglichen. Unser Wille wird vom Geist geleitet. Unser Verstand ist vom Guten geprägt. In Galater 5, Vers 16 steht: Ich sage euch aber, wandelt oder lebt im Geist und ihr werdet die Begierden des Fleisches nicht erfüllen. Na, das ist unsere Berufung oder unser Auftrag dazu. Und dann folgen daraus auch die Früchte des Geistes. Na, Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Die aber Jesus Christus angehören, haben das Fleisch samt den Leidenschaften und Begierden gekreuzigt. Wenn wir durch den Geist leben, so lasst uns dem Geist folgen. Also das ist diese andere Schiene, der wir eben nachgehen können, wie wir leben können. Das sind also diese beiden Gegenpole, ne? Fleischlich, geistlich. Und dazwischen müssen wir uns entscheiden, immer wieder neu und das ganze Leben lang. Und da ist der Wille gefragt, wie wir gerade gesehen hatten auch, ne, wirklich feste Entscheidungen zu treffen. Was will ich, was willst du? Du kannst dich eben frei entscheiden, da hat uns Gott an der Stelle den freien Willen gegeben. Na, wir müssen nicht mehr diesen alten Handlungsmustern folgen. Dazu hat uns Gott befreit, wir sind da befreit von der Macht der Sünde und des Todes, von diesem Handlungszwang, den andere haben, Nichtchristen haben. Und wir können uns für einen Weg der Freiheit entscheiden. Ja, ich will uns noch jetzt mit zwei Tipps mitgeben, was es heißt, dem neuen Trainer zu folgen. Also da gibt es ganz viel dazu zu sagen. Ich werde da vielleicht auch noch mal weiter darauf hineingehen und es weiter vertiefen. Aber für heute zwei Tipps einfach, wo wir ansetzen können, ganz praktisch in unserem Leben. Na, das ist ja jetzt eine sehr theoretische Betrachtung gewesen, auch vielleicht für den einen oder anderen. Na, auch Paulus, die Stellen in Römer 7, Römer 8, wenn man liest, da muss man ja ganz schön dran rumknabbern, dass man es gut versteht, was damit eigentlich gemeint ist. Könnt ihr gerne nochmal nachlesen auch und lasst uns da gerne auch im Gespräch bleiben drüber. Aber wie setze ich das praktisch um? Ne? Nicht dem fleischlichen Weg zu folgen, nicht diesen alten Handlungsmustern der alten Natur, sondern diesen neuen Handlungsmustern der neuen Natur, den neuen Trainer. Und es gibt eben zwei Tipps für heute jetzt. Und zwar das eine ist eben die Erneuerung unseres Denkens. Also da können wir ansetzen, auf jeden Fall. Ne? Das hat jeder in der Hand. Ne? Und da heißt es eben in Römer 12, Vers 2, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt oder wörtlich lasst euch verwandeln durch die Erneuerung des Sinnes oder des Denkens, kann man auch übersetzen, sodass ihr prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Na, und jetzt liegt es wieder, der Wille ist gefragt, jetzt liegt es an uns, mit was beschäftige ich mich denn? Na, beschäftige ich mich vor allem mit YouTube und TikTok-Clips treibe mich herum auf irgendwelchen komischen Internetseiten? Na, oder da neige ich manchmal so ein bisschen dazu, mich mit zu viel schlechten Nachrichten oder so zu beschäftigen. Ne? Die Welt ist turbulent, ich möchte mal gern wissen, ja, was passiert denn da und was steckt da dahinter? Und da kann man sich schon auch runterziehen lassen. Ne? Also, ne, oder es kann Musik sein, die uns runterzieht, die Gott nicht verherrlicht. Ne? Es gibt viele Dinge, die uns runterziehen können. Guckt euch da an, ne? Mit was beschäftigt ihr euch? Und beschäftigt euch bitte mit Gottes Wort vor allem auch, ne? Dass Gott Raum hat in eurem Leben, dass ihr immer wieder die Stille sucht auch. Ne? Gott reden lasst zu eurem Herzen, in euer Leben hineinsprechen lasst, durch das Lesen des Wortes Gottes, aber auch eben durch die Stille, durch die Gemeinschaft mit Gott. Und Gottes Geist wird mich dann verwandeln, wird mich erneuern, wenn ich mich mit dem beschäftige, mein Denken daraufhin ausrichte, ne, mich an seinem Wort orientiere, mich mit dem Bau seines Reiches beschäftige. Ne, wie kann ich mich einbringen? Wie kann ich anderen Menschen begegnen, anderen Menschen dienen? Das verändert mich. Ne, das kann mein Denken prägen und das kann groß werden in mir. Und da in der Stelle heißt es ja auch, prüft, was der Wille Gottes ist, das Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Und die Prüfung des Willen Gottes wird sich immer auch praktisch auswirken auf unser Leben. nämlich indem ich das Gute umsetze. Die Bibel ist ja immer auch, hatte man immer einen praktischen Bezug auch. Und damit komme ich zum zweiten Gedanken, zu der zweiten Empfehlung. Da geht es um die Verhaltensänderung. Das ist wieder das Thema mit den alten Handlungsmustern. Wie kriege ich die ersetzt gegen neue Verhaltens- und Handlungsmuster? Und um es mal auch nochmal ganz klar zu sagen, das Christsein hat als natürliche Folge auch Verhaltensänderung. Also muss Verhaltensänderung mit sich bringen, wenn ich Christ geworden bin. Denn das neue, geänderte Verhalten ist Ausdruck eines neuen Lebens. Und wo der Geist Gottes in einem Menschen am Wirken ist, also wo Gottes Geist im Menschen lebt, das sollte auch der neue Mensch sichtbar werden. Ganz praktisch im Leben sichtbar werden. Und es mag durchaus auch seine Zeit brauchen, aber es geschieht so über die Jahre hinweg. Wenn man so sein eigenes Leben so anguckt und so ein paar Jahre mit Jesus unterwegs ist, ist es eigentlich, wenn man ehrlich ist, eines der größten Wunder und Gottesbeweise, dass es Gott gibt. Wenn man sieht, ja, es ist doch schon ein gewisser Fortschritt vielleicht irgendwo erkennbar in meinem Leben, wenn Jesus in mir mehr und mehr sichtbar wird. Das ist wirklich, da wirkt Gott in uns und das ist ein ganz großer Beweis, dass Jesus, dass Gottes Geist wirklich in mir lebt und ich ein Kind Gottes bin. Und ja, wie komme ich nun zu dieser Verhaltensänderung, zu diesem neuen Verhaltensmuster? Wie werden wir verändert? Wir werden verändert dadurch, indem wir Jesus anschauen. Das ist jetzt noch so ein Tipp für uns heute. Dieses Jesus angucken, das führt eben dazu, dass wir mit ihm und mit seinem Wesen, mit seiner Einstellung uns vertraut machen, indem wir ihn eben auch imitieren. Also ich bin als Christ in einem Prozess, in einem Training, und dieses Training, das nennt die Bibel Heiligung. Und Heiligung ist etwas, was der Heilige Geist in mir bewirkt und bewirken will. Und wenn ich es zulasse, auch bewirkt. Und der Geist Gottes in mir möchte eben, dass ich immer mehr werde wie Jesus. Dass ich immer mehr wandle, also lebe, wie er gelebt hat. Und dass Jesus in mir Gestalt annimmt. Und Paulus drückt es eben so aus, hier im 2. Korinther 3, Vers 18. Wir alle aber schauen mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn an und werden so verwandelt in dasselbe Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, wie es von dem Herrn, dem Geist, geschieht. Und eine zweite Stelle noch, die steht im Hebräerbrief, im Kapitel 12, ab Vers 1. Deshalb lasst uns nun auch, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen, den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Veränderer unseres Glaubens. Also der Geist Gottes verwandelt unseren Charakter Stück für Stück von Herrlichkeit zu Herrlichkeit in das Bild Jesu hinein. Wenn wir ihn angucken, wenn wir auf ihn schauen, uns an ihm orientieren, ihn nachahmen, wenn wir uns mit hineinnehmen lassen, die Bürden und die alten Handlungsmuster zurücklassen und uns in das Training mit hineinnehmen lassen und auf diesen neuen Trainer gucken. Und es ist ein langer Prozess oft. Es gibt Dinge, die uns leichter fallen, und es gibt Dinge, die uns ganz schwer fallen. Das sind Handlungsmuster, die so tief in uns verankert sind, dass wir da vielleicht ein Leben lang damit zu kämpfen haben. Aber Gottes Geist verändert uns Schritt für Schritt. Und Gottes Geist gibt uns aber auch die Zeit, die wir brauchen. Also er will uns auch nicht überfordern, wenn wir da wirklich ein dickes Brett zu bohren haben. Dann gibt er uns die Zeit, aber er lässt uns auch nicht in Ruhe. Er bleibt da in uns, bleibt er auch dran. Und dann werden so nach und nach die Früchte des Geistes, die wir auf der Folie vorher auch gesehen hatten, die werden nach und nach sichtbar in unserem Leben. Und noch ein Gedanke, es sind häufig die Stürme des Lebens, die uns besondere Veränderungen schenken in unserem Leben. Klar, es ist nicht schön, wenn ich im Sturm drinnen stehe, wenn Dinge zerbrochen sind. Das nimmt uns wahnsinnig mit, hat mich damals auch mitgenommen. Aber es sind diese Stürme, die mich zwingen, Entscheidungen zu treffen. ne, mich zu orientieren. Wo lege ich jetzt meinen Willen hin? Will ich mich auf mich selbst verlassen? Will ich so das Normale weiterleben? Ne, den Glauben aus der Normalität herausleben, wie ich es gewohnt war, wie ich es vielleicht so in alten Handlungsmustern eben so in mir hatte? Oder will ich mehr Glauben wagen an der Stelle, mehr mit Jesus unterwegs sein? Will ich wirklich Neuland betreten? Auch mal Dinge zu wagen eben. Bin ich bereit, Glauben zu leben und den Möglichkeiten zu vertrauen, die im Worte Gottes stecken, die darin stecken, wenn Gottes Geist zu mir spricht, komm. Und ja, was ist, wenn ich versage darin, wenn ich doch wieder auf mich schaue und nicht auf Jesus? Wenn ich mit mir und der neuen Natur in mir nicht so zufrieden bin oder wenn ich der neuen Natur nicht das zutraue, dass sie das kann in mir. Und wir kennen die Antwort ja, auf unser Versagen vielleicht oder auch auf das, dass wir immer wieder Fehler machen, darin aus der Begebenheit, wo Jesus den Sturm stillt. In Matthäus 14 ist diese Geschichte, die will ich uns noch hier kurz auch mal mit zitieren. Als Petrus den Wind sah, fürchtete er sich, und als er anfing zu sinken, schrie er und sprach: Herr, rette mich. Sogleich aber streckte Jesus die Hand aus, ergriff ihn und sprach zu ihm und spricht zu ihm: Kleingläubiger, warum zweifelst du? Ja, Jesus streckt die Hand aus, wenn wir Fehler machen in diesem Prozess, wenn wir zu versinken drohen. Wir müssen uns nicht fürchten, wir brauchen nur Vertrauen. Und das ist oft nicht einfach. Also bitte, das ist jetzt nicht, kommt euch das jetzt einfach dahergesagt vor. Und es fühlt sich nämlich eben gar nicht gut an, oft in so Krisen, in so Stürmen zu sein. Aber das macht unser Leben als Christ auch manchmal eben spannend und macht es eben auch herausfordernd. Und es ist dahingehend spannend, dass uns Gott eben auch den Glauben nicht abnimmt und auch unsere Entscheidungen nicht abnimmt, ne, wem ich vertraue, wo lege ich meinen Willen hin, auf welche Seite lege ich mich? Lege ich mich auf mein Vertrauen, auf meine eigenen Fähigkeiten, oder lege ich mein Vertrauen auf Jesus? Und das ist gerade die Lektion, die da Petrus an dieser Stelle da im Matthäus-Evangelium gelernt hat oder dabei war zu lernen. Es kommt eben im Leben darauf an, wohin ich blicke. Blicke ich auf Jesus oder blicke ich auf den Sturm? Lasse ich mich vom übernatürlichen Vorbild prägen oder gebe ich dem Zweifel in mir Raum? Und das Gegenteil von Nachfolge ist Zweifel eben. Zweifel daran, dass Gottes Einladung, aufs Wasser zu treten, Kraft hat. Und es ist durchaus nicht immer normal, also den Normen entsprechend, so zu leben, wie Jesus gelebt hat. Es fühlt sich oft wahnsinnig herausfordernd an, die Gebote Gottes ernst zu nehmen. Und es sind eben gerade diese angstmachenden Situationen, die diese alten Strategien in uns wieder hochbringen. Aber sie tragen nicht. Wir erleben darin, dass sie nicht funktionieren, die alten Strategien. Und wir müssen da Schritt für Schritt gehen und lernen, Schritte gehen ins Unvertraute, wie es Petrus gemacht hat. Er musste da übers Boot steigen oder wollte ja auch übers Boot steigen. Er war ja ein sehr mutiger Mensch, hatte auch seine Fehler, aber er war ein Mensch des Mutes auch. Er ist den Schritt gegangen, ist übers Boot gestiegen ins Unvertraute und hat es gewagt, auf Jesus zu gucken und auf dem Wasser zu gehen. Und genauso, denke ich, ist es auch für uns dran, Schritte ins Unvertraute manchmal zu gehen, ein Wagnis zu treffen, Entscheidungen zu treffen, ja, für Annahme, für Ermutigung, für Loben, so war es in meinem Leben. Ne? Ich muss mich immer wieder dafür entscheiden, auch so zu sein, dem Vorbild Jesu zu folgen. Also, um zum Schluss zu kommen, Gottes Wort ist immer eine Einladung zum Leben. Wir müssen uns nur trauen, aus dem Boot zu steigen. Im geistlichen Leben reicht es eben nicht, im Boot sitzen zu bleiben und während so die im Boot Sitzenden gegen den Sturm ankämpfen, Jesus zu bewundern, der dann irgendwo ja, neben uns vielleicht nur ist. Wenn wir so leben, sind wir noch nicht wirklich in dieser Freiheit angekommen, die eigentlich Gott für uns vorbereitet hat. Denn der Geist Gottes will uns von diesen Verhaltensmustern, von diesen alten Handlungsweisen befreien. Aber um das geschehen zu lassen, damit das passieren kann, müssen eben drei Dinge in uns zusammenkommen. Einmal der Wunsch, so Jesus nachfolgen zu wollen, also auch mal Dinge zu wagen. Also da muss dieser Wille, den wir vorhin gesehen haben, muss sich klar festlegen. Dann eben hat Petrus, also dazu hat eben Petrus gesagt, eben befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Das war eben, Petrus hat so diesen Wunsch geäußert, er möchte diesen Schritt jetzt gehen. Dann hat der Herr, Jesus hat dann gesagt, ja komm, das war das Gebot. Und dann war der Glaubensschritt da von Petrus, dass er aufs Wasser eben hinausgestiegen ist. Und Petrus ist rausgestiegen, ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Und hat eben da ein unglaubliches Erlebnis gehabt, mit Jesus auf dem Wasser zu gehen und Jesus so zu vertrauen. Und ja, eben jetzt liegt es eben an uns. Habe ich auch so den Wunsch, eben mit Petrus quasi aufs Wasser zu folgen, da Jesus ähnlicher zu werden, auf Jesus zu gucken? Habe ich auch den Wunsch, Gottes Wort zu studieren, mich mit Predigten zu beschäftigen, die mich herausfordern, mich verändern zu lassen von seinem Geist? Und wage ich den Schritt des Glaubens? Wage ich diese Schritte der Veränderung meiner Verhaltensmuster? Das können viele kleine Schritte sein. Und es mag ins Ungewisse hineinführen, aber es sind Schritte, wo wir wissen, dass wir an der Hand Jesus sind. Und dass er uns, wenn wir auch fallen, dass er uns wieder packt. Wenn wir doch mal wegblicken, er nimmt uns an der Hand, zieht uns wieder hoch. Wir brauchen keine Angst haben, denn Jesus ist immer da, wenn wir Kleinglauben haben, um uns aus dem Wasser zu ziehen. Amen.